Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die CSU will das schwache Wahlergebnis vom vergangenen Jahr hinter sich lassen und sich für die Zukunft fit machen. Parteichef Markus Söder hat dabei konkrete Vorstellungen, wie die Partei neu geordnet werden soll. Und die sollen auch auf dem Parteitag in München zur Sprache kommen. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Reporter vor Ort. Nach dem Anschlag in Halle vergangene Woche sind die jüdischen Gemeinden in Deutschland natürlich besonders alarmiert. Vor den jüdischen Kulturtagen in Stuttgart kommenden Monat steht deshalb auch das Thema Sicherheit weit oben auf der Agenda. Auch darüber berichten wir gleich. Und wir blicken voraus auf unser Wochenendjournal morgen früh und lassen uns die wachsende Szene der Lebensmittelretter in Berlin erklären. Nicht erst seit dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle vergangene Woche weisen Vertreter jüdischer Gemeinden darauf hin, dass jüdische Einrichtungen in Deutschland oft nicht ausreichend geschützt werden. Nach diesem Attentat durch einen Rechtsextremisten wird dieses Thema umso intensiver diskutiert. Unter anderem sind Organisatoren kultureller Veranstaltungen alarmiert. In Stuttgart stehen kommenden Monat traditionell die jüdischen Kulturwochen an. Und dort steht der Aspekt Sicherheit besonders im Blickpunkt. Und gleichzeitig sorgt das auch für Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinde. Uschi Götz berichtet.
Vor der Tür steht ein Polizeiauto, den Eingangsbereich kontrollieren Sicherheitsbeamte. Nach dem Anschlag in Halle wurden die Sicherheitsvorkehrungen auch an der Synagoge in Stuttgart und dem angrenzenden Gemeindezentrum der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs verschärft.
Also ich würde sagen, eine erhöhte Wachsamkeit war schon in den vergangenen Monaten, eigentlich kann man sagen in den letzten Jahren, denn es war ja in Europa mehrfache Anschläge, vor allem Frankreich, aber auch in anderen Ländern. Das heißt, man war nicht völlig überrascht über den Vorfall in Halle. Allerdings ist natürlich die Besorgnis jetzt noch mal gestiegen. Auf der anderen Seite erlebe ich eine gewisse Gelassenheit und auch Zuversicht und Mut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade in solchen Zeiten.
Barbara Traub, Honorarprofessorin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, ist Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Mit einem Team bereitet sie zurzeit die jüdischen Kulturwochen vor, die in diesem Jahr vom 4. bis zum 17. November in Stuttgart stattfinden. Das diesjährige Motto 1919 bis 2019 in Verantwortung für die Gesellschaft. Dabei geht es um die Entstehung der Weimarer Republik vor 100 Jahren.
Damals wurde die junge Demokratie gegründet und Jüdinnen und Juden haben sich sehr engagiert in der Demokratie eingebracht, auf vielen Ebenen der Gesellschaft, Kultur, Politik und wurden sehr bitter enttäuscht, indem einige Jahre später Antisemitismus immer stärker auftrat, der dann in den Holocaust geführt hat, in die Shoah.
Diese Erinnerungen kämen natürlich wieder, wenn man den zunehmenden Antisemitismus erlebe. Doch man gehe nach draußen. Dafür dienten auch die Kulturwochen in Stuttgart, die in diesem Jahr zum 16. Mal stattfinden. Barbara Traub ist auch Mitglied im Zentralrat der Juden und betont, es sei jetzt wichtig, den Dialog miteinander zu intensivieren.
Also es war auch für mich sehr berührend, diese Solidaritätsveranstaltung am vergangenen Sonntag, wo Politiker, Vertreterinnen, Vertreter von Kirchen, von gesellschaftlichen Institutionen aufgetreten sind und gesagt haben, hier bei uns in Stuttgart darf das nicht passieren. Gerade weil es eben Bürgerinnen und Bürger waren, die da spontan gekommen sind, das ist etwas, was auch trägt und was einem auch sozusagen das Vertrauen in die demokratischen Instrumente nochmal stärkt.
Zum Schutz jüdischer Einrichtungen stellt die grün-schwarze Landesregierung außerplanmäßig 1 Million Euro zur Verfügung. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Ministerrat Anfang der Woche als Reaktion auf den Anschlag in Halle gefasst. CDU-Innenminister Thomas Strobel.
Das war in den letzten Tagen ein Kraftakt gewesen, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier jetzt auch schnell nicht reden, sondern handeln.
Strobel wies darauf hin, dass es für alle israelitischen Religionsgemeinschaften im Land bereits seit dem vergangenen Jahr vor Ort Ansprechpartner bei der Polizei gäbe.
Die für alle Fragen zum Thema Sicherheit den jüdischen und israelitischen Gemeinschaften zur Seite steht.
Regelmäßig und bereits seit längerer Zeit werde über die Absicherung jüdischer Einrichtungen in Sicherheitskreisen beraten. Denn, so Strobel,
wir bereiten uns auf schlimmste Anschlagsszenarien vor von denen wir alle hoffen, dass sie niemals eintreten.
Bei einer Landtagsdebatte am Mittwoch warfen Redner von Grünen, CDU, SPD und FDP der AfD vor, sich nicht klar genug von Antisemiten und Rechtsextremisten abzugrenzen. Die AfD trage eine Mitverantwortung an dem gesellschaftlichen Klima, in dem antisemitische Attentate wie in Halle möglich sind, so der Tenor. Wir erleben eine Enthemmung der politischen Debatte, konstatierte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Wer Ausgrenzung betreibt und gar Hass sät, wird Gewalt ernten. Und so nehmen auch die antisemitischen Straftaten zu.
Man fühle sich im Kampf gegen Antisemitismus nicht allein, betonte der Vorsitzende der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, Rami Suliman, nach der Debatte im Landtag. Es sei zu schaffen, das Sicherheitsgefühl der jüdischen Gemeindemitglieder in Baden und in Württemberg zu verbessern und Antisemitismus anzugehen. Die Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg sagte auch mit Blick auf die kommenden jüdischen Kulturwochen, man lasse sich nicht einschüchtern. Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden sei groß.
Also ich glaube schon, dass man in Baden-Württemberg die Landesregierung besonders sensibel ist, aber nicht nur die Landesregierung, sondern natürlich auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften, mit denen wir in stetigem Austausch sind, die Sicherheitsbehörden, da erleben wir einfach, dass wir vielfältige Unterstützung erfahren und dafür sind wir auch sehr dankbar.
Über die Sicherheitsdiskussion in Stuttgart vor den jüdischen Kulturwochen berichtete für uns Uschi Götz. Vor ziemlich genau einem Jahr erzielte die CSU nur 37% bei der Landtagswahl in Bayern. Markus Söder durfte als Ministerpräsident und Parteichef trotzdem weitermachen und er will diese Gelegenheit nutzen, um die CSU zukunftsfähig zu machen. Auf dem Parteitag, der in diesen Minuten in München beginnt, möchte er sich außerdem im Amt des Parteichefs bestätigen lassen. Und es gibt tatsächlich viele Themen, die ihn und die CSU derzeit bewegen und die die Partei auch selbst aufgreifen will. Tobias Krone beobachtet den Parteitag für uns. Herr Krone, in welche Richtung will Söder selbst die CSU bewegen?
Die CSU soll, wenn es nach ihm geht und nach auch dem Parteivorstand, der das ganze Konzept schon abgesegnet hat Anfang der Woche, die CSU soll offener werden für Migranten, für Neubürgerinnen und Neubürger, also die Menschen, die nach Bayern ziehen und jetzt mit diesem bayerischen Stolz und diesem krachledernen Selbstbewusstsein bisher irgendwie noch nicht so richtig was anfangen konnten. Söder will aber vor allen Dingen die Frauen stärken in der Partei. Er will die Frauenquote ausweiten. Bisher gab es ja eine 40% Frauenquote im Landesvorstand und jetzt soll diese auch in die Fläche hinein ausgeweitet werden, also auch in Bezirks- und Kreisvorstände hinein und in den engeren Vorständen, also Vorsitz, Stellvertreter, Schriftführer, Schatzmeisterin, sollen es 50% Frauenquote sein. Damit sollen die Frauen auch eine bessere Chance haben, in der Partei aufzusteigen. Die Frauenunion hat deshalb auch stark dafür in den vergangenen Monaten gekämpft.
Ist das denn in der Breite in Bayern bzw. in der CSU mehrheitsfähig?
Ja, das ist ganz interessant, denn es gibt entschiedene Gegner der Frauenquote und die sind interessanterweise gerade bei der Partei Jugend, also die Junge Union. Die sieht in Frauenquoten eine Diskriminierung von Männern und auch gleichzeitig von Frauen, weil sie der Meinung ist, das würde das innerparteiliche Leistungsprinzip sozusagen konterkarieren. Und die Junge Union hat sich lange dagegen gestellt, bis an die Schmerzgrenze hat das Markus Söder auch formuliert. Und die Junge Union hat es dann erreicht, einen Kompromiss auszuhandeln. Sie sagt ja zu der Frauenquote. Und dafür gibt es aber jetzt sozusagen eine U35-Quote in Bezirksvorständen. Das heißt also auch, mehr junge Leute kommen letztlich in führende Gremien der Partei hinein.
Also halten wir fest, die Partei soll zumindest in der Breite weiblicher werden. Und ein anderes Thema, das auf der Agenda steht, das auch Markus Söder wichtig zu sein scheint, ist die Digitalisierung. Wie soll das genau in Zukunft aussehen?
Ja, das kann man schon hier beim Parteitag beobachten. Söder umgarnt die Influencer. Also das sind ja diese Menschen, die bisher meist recht unpolitisch auf YouTube meistens aus ihrem Leben erzählt haben. Und aber, und wie das Zerstörervideo ja von Rezo gezeigt hat, gegen die Union im Mai, die können auch echten Einfluss entwickeln, wenn sie sich mit politischen Themen beschäftigen. Dafür hat man jetzt bei der CSU mal gesagt, wir laden die einfach ein auf unserem Parteitag und hat eine Influencer-Lounge geschaffen. Also das ist so eine kleine Nische, habe ich mir gerade angeguckt. Recht unspektakulär doch, aber so mit schicken Möbeln, wo es dann heute Abend auch noch ein Speed-Dating geben soll mit Politikerinnen und Politikern, die dann sich einfach in kurzen Interviews diesen Influencern dann vorstellen sollen. Ob Rezo auch eingeladen wurde, konnte ich noch nicht herausfinden. Auch wie viele das jetzt insgesamt sind, das werden wir dann erst später sehen. Da ist man selbst bei der Partei auch noch nicht so ganz im Klaren. Es soll aber auch tatsächlich Parteiämter geben, die sich speziell mit sozialen Medien beschäftigen. Es soll das Amt des oder der Social Media Beauftragten in Bezirksvorständen eingeführt werden, also neben dem Schriftführer und die Schatzmeisterin soll dann eben auch eine Person für Social Media Auftritte zuständig sein. So will Söder und sein Vorstand, so wollen sie die Millennials ansprechen, die ja die Wähler der Zukunft sind.
Wie grün ist die CSU eigentlich auch mittlerweile im Kern?
Ja, also das Ganze soll ja damit enden heute beim Parteitag, dass jedes Mitglied ein kleines Bäumchen nach Hause mitkriegen soll als Giveaway von diesem Parteitag. Also das Symbol steht weiterhin. Es gibt allerdings in der Partei da schon einen Graben zwischen den Jungen. Bei der Jungen Union gibt es durchaus Leute, die auch bei Fridays for Futures Demos mitmachen, habe ich erfahren können. Es gibt natürlich auch diese christlich-konservative Klientel und auch die Mitglieder in den Großstädten. Und dagegen sind aber sicherlich die Alten und vor allen Dingen die Landwirte, die fühlen sich in ihrer unternehmerischen Freiheit durch diese Klimaschutz- und Artenschutzmaßnahmen, die ja die CSU mittlerweile mitträgt, die fühlt sich bevormundet.
Und noch ganz kurz, Herr Krone, mit wie viel Zustimmung kann Markus Söder rechnen?
Also ein Ergebnis über 90% erscheint mir wahrscheinlich, zumal er auch ja in den Bundesumfragen, also als Politiker, ziemlich beliebt ist.
Vielen Dank, live für uns Tobias Krone vom CSU-Parteitag in München, der in diesen Minuten beginnt. Mit bis zu 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln könnten wohl eine Menge Menschen ernährt werden auf der ganzen Welt. Tatsächlich landet ungefähr so viel Nahrung allein in Deutschland pro Jahr in der Mülltonne. Angesprochen wird dieses Problem regelmäßig in politischen Debatten, doch es scheint sich praktisch nicht viel zu ändern. Aber zumindest auf lokaler Ebene gibt es immer mehr Initiativen, die sich der Lebensmittelrettung verschrieben haben. Und viele davon gibt es in Berlin. Anja Nehls befasst sich damit in dieser Woche für unser Wochenendjournal. Frau Nehls, schauen wir noch mal kurz auf diese Zahl, über die oft gesprochen wird. 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die in Deutschland pro Jahr im Müll landen. Warum passiert das?
Na, weil alle Beteiligten in der Kette vom Erzeuger zum Verbraucher nicht achtsam genug damit umgehen und wohl permanent Angst haben, dass es nicht reichen könnte oder nicht attraktiv genug aussieht. Ganz viel wird ja zum Beispiel schon beim Erzeuger vernichtet. Auf dem Acker werden 10-50% der Lebensmittel zum Beispiel gar nicht geerntet, weil der Kürbis zu groß, die Gurke zu klein. Im Handel wird dann häufig so disponiert, dass die Regale auf gar keinen Fall leer aussehen. Sobald ein Apfel ein bisschen schrumpelig ist, wird er aus dem Sortiment genommen und Produkte mit Mindesthaltung Haltbarkeitsdatum werden aussortiert, obwohl sie noch viel, viel länger haltbar sind und auch mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum noch verkauft werden dürften. Also eigentlich ist das nicht besonders sinnvoll, aber solange es das MHD, wie man sagt, gibt, achten Handel und Verbraucher natürlich drauf und die Produkte landen dann im Müll. Ganz besonders gilt das dann in den privaten Kühlschränken zu Hause, denn 50% der Lebensmittelverschwendung in Deutschland findet zu Hause statt, weil Menschen Lebensmittel wegschmeißen, die sie sich zu viel gekauft haben und dann eben doch nicht essen. Der Anteil dieser Verschwendung beim Endverbraucher ist übrigens in Europa und Nordamerika besonders hoch, in Afrika oder Südostasien um ein Vielfaches geringer. Und global betrachtet würden übrigens die 1.600 Millionen Tonnen Essen jährlich weltweit, die vernichtet werden, ausreichen, um alle Hungernden auf der Erde viermal zu ernähren. Also und von der Verschwendung von Anbaufläche und der Belastung des Klimas durch Produktion oder auch Tierhaltung wollen wir hierbei noch gar nicht reden.
Und nun möchte die Bundesregierung ja zumindest im politischen Bereich etwas anstoßen, auch vor dem Hintergrund der Klimadebatte. Und sie verpflichtet sich bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zumindest im Einzelhandel zu halbieren. Ist das realistisch?
Könnte realistisch sein. Auf freiwilliger Basis sind da zumindest Ansätze zu erkennen. Ein Gesetz ist aber vorerst nicht geplant. Und man muss sagen, bei uns in Deutschland läuft das im Vergleich zu anderen Ländern ja auch schon relativ gut. Also in Großstädten noch ein bisschen besser als auf dem Land. Allein in Berlin gibt es inzwischen an die 25 Organisationen, die vom Handel aussortierte oder abgelaufene Lebensmittel einsammeln und wieder verteilen. Los geht das zum Beispiel mit Containern, wo einfach Menschen nachts noch genießbares Essen aus den Müllcontainern der Supermärkte holen, was im Übrigen rechtlich höchst umstritten ist. Dann kommen Organisationen wie zum Beispiel die Tafeln, die Lebensmittel abholen und an Bedürftige verteilen. Es gibt die Foodsaver, Privatleute, die in ihrer Nähe aussortierte Lebensmittel aus Läden holen und dann im Internet oder an öffentlichen Verteilterminen kostenfrei jedem anbieten, der möchte. Oder sie landen in öffentlich zugänglichen Kühlschränken, an denen sich dann auch jeder bedienen kann. Es gibt auch eine App, mit der zum Beispiel Restaurants übrig gebliebene Essensportionen kurz vor Geschäftsschluss für ganz wenig Geld abgeben. Und es gibt auch schon regelrechte Geschäftsmodelle, wie das Startup Surplus in Berlin, das in eigenen Supermärkten mit abgelaufenen Lebensmitteln handelt. Und insgesamt wird bei uns schon mehr gerettet als zum Beispiel in Frankreich, wo es seit 2 Jahren ein entsprechendes Gesetz gibt, das alle Supermärkte mit mindestens 400 Quadratmeter Ladenfläche per Gesetz verpflichtet hat, mit Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten. Aber weggeschmissen wird immer noch genug.
Schauen wir doch mal so ein bisschen auf diese Organisation, die Sie sich ja zum Teil angeschaut haben in Berlin in den vergangenen Tagen und Wochen. Was sind das für Menschen und was motiviert Sie zu dieser Tätigkeit?
Na, bei den Tafeln geht es wahrscheinlich um die Versorgung von Bedürftigen und um die Verhinderung von Lebensmittelverschwendung zusammen. Da gehen die Lebensmittel eben an soziale Organisationen und jeder Nutzer, der sich da an den Ausgabestellen mit Lebensmitteln versorgt, muss sich legitimieren, also als bedürftig oder als Sozialhilfeempfänger. Bei anderen geht es hauptsächlich um die Verhinderung der Verschwendung, also lieber essen statt wegschmeißen, egal von wem sie denn gegessen werden. Und wenn zum Beispiel die Foodsaver Lebensmittel verteilen, dann stehen da Studenten und Überzeugungstäter genauso parat wie Obdachlose. Und bei den Surplus-Märkten kauft durchaus auch der gehobene Mittelstand ein. Vielleicht auch, weil dort suggeriert wird, man könne damit auch ein bisschen die Welt retten.
Mhm. So ein bisschen moralischer Ablasshandel vielleicht.
Genau, richtig.
Mhm. Und bei diesen vielen Zahlen jetzt an den verschiedenen Organisationen in Berlin, kann man da vielleicht auch schon von einer Konkurrenz im Kampf um Lebensmittel sprechen?
Jein, kann man da sagen. Einerseits ist die Verschwendung so groß, dass es genug für alle gibt, sagt zum Beispiel die Leiterin der Berliner Tafel. Die macht sich aber andererseits auch schon Sorgen, dass inzwischen kommerziell ausgerichtete Unternehmen wie Surplus und in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein skandinavisches Unternehmen am Markt sind und eben auch abgelaufene, aussortierte Lebensmittel haben möchten und dann auch noch dafür bezahlen. Und für den Großhandel und Erzeuger ist ja ein kleiner Erlös allemal besser, als die Sachen an die Tafeln zu verschenken. Aber alle Unternehmen, auch Surplus, betonen allerdings, dass die Tafeln immer Vorrang haben, weil sie eben Bedürftige versorgen. Das klappt in der Praxis auch meistens, aber eben nicht immer. Und es gibt Angebote natürlich auch, die für die Tafeln sowieso nicht in Frage kommen, wie zum Beispiel Kleinstmengen, die die Foodsaver abholen oder eben zubereitetes Essen, was man denn über diese App bekommen kann. Und es gibt inzwischen auch ein Bündnis Lebensmittelrettung, in dem sich viele der Organisationen zusammengeschlossen haben, weil sie ja sagen, eigentlich wollen wir alle das Gleiche, nämlich Lebensmittel vor der Abfalltonne retten. Und dafür wollen sie sich jetzt auch gemeinsam politisch einsetzen, indem zum Beispiel so ein Gesetz wie in Frankreich auch gefordert wird, in dem alle Händler, nicht nur die großen Konzerne, verpflichtet werden, überschüssige Lebensmittel abzugeben, statt zu vernichten.
Anja Nehls war das, über Lebensmittelretter in Berlin, über diese wachsende Szene dort. Und dieses Thema des Wochenendjournals, das wird dann wie immer morgen in voller Länge zu hören sein, ab 9.10 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war es mit Deutschland heute für diesen Freitag und für diese Woche. Weiter geht es gleich mit Campus und Karriere. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.